kaufmännischen Bereich eine Bilanz macht man, um einen Überblick zu bekommen. Oder es ist eigentlich ein Überblick über Einnahmen, Ausgaben. Und ich denke, ab einer gewissen Größenordnung eines Betriebes ist das ganz wichtig. Sonst laufen da Dinge selbstständig schief. Bilanz ist nicht das Wort, das man normalerweise gebraucht, aber wenn man so sieht, was mit den Neugeborenen passiert, jetzt gerade so in den ersten Tagen, Wochen, Monaten, ständig wird bilanziert, wie viel sind sie gewachsen, wie viel haben sie zugenommen, was entwickelt sich da bei ihnen, und dann in den Untersuchungen, die sie machen müssen, wird natürlich auch geguckt, ob entsprechende Dinge sich entwickeln in ihren Funktionen, in ihren Fähigkeiten. Da wird so ein bisschen bilanziert. Sonst kennen wir das auch aus dem Bildungsbereich. Das heißt zwar auch nicht Bilanz, man schreibt da eine Arbeit, um mal zu gucken, wie der Bildungsstand ist, wer gelernt hat, was sich so getan hat. Wir kennen es aus Ausbildungsbetrieben, da gibt es dann Zwischenprüfungen, da sieht man auch, so als Bilanz danach, nee, hat nichts gebracht, was ich vermittelt habe, oder die waren zu faul, ich weiß nicht, wie man dann die Schuld in die Schuhe schiebt. Da passiert das auch. Manchmal tut man das, denke ich, auch in der Ehe, hoffentlich unter guten Vorzeichen, dass man so sagt, du, guck mal, was alles bei uns gewachsen ist, das ist so schön, dass Dinge sich so entwickelt haben, dass wir gelernt haben, dass unsere Unterschiedlichkeit die Möglichkeit zur Ergänzung ist und nicht die Voraussetzung sein muss für Konflikte oder überhaupt in Beziehungen, dass man mal so fragt, wie hat die sich eigentlich entwickelt? Ist da was Positives entstanden zwischen uns? Ist da Vertrauen gewachsen, dass man das mal bilanziert? Ob das, was eigentlich ein wichtiger Inhalt ist, ob der sich ereignet hat? Ich mache heute mal so ein bisschen eine Zwischenbilanz. Zwischenbilanz, weil das Jahr noch nicht um ist. Und der Ausgangspunkt war die Jahreslosung oder ist die Jahreslosung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In der evangelischen Welt wird für jeden Tag eine Losung, ein Wort Gottes, ein Text gewählt, aber eben auch für die Woche, den Monat und das ganze Jahr. Und im letzten Jahr gab es ein Wort, oder für dieses Jahr gab es ein Wort aus Römer 15, Vers 7, aus dem Römerbrief. Das heißt, nehmet einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und da habe ich gedacht, da kann man ja auch mal fragen, was ist geworden? Denn das Wort, was da steht, wir müssen nicht losungshörig sein, aber es ist, denke ich, ein gutes, sinnvolles Wort Gottes, dass er spricht in unser Leben hinein, wir werden es gleich sehen, in eine konkrete Situation. Und Worte, die Gott spricht, sei es nur Verheißungen und Zuspruch oder sei es auch den Anspruch, den Gott ausspricht, der hat seine Grundlage im Willen Gottes und hat in Gott die Möglichkeit, dass das auch wird. Gott möchte das auch hervorbringen. Das ist nicht nur so ein netter Spruch, der sich irgendwie so gut geeignet für irgendwelche, was weiß ich, Poster oder sowas, sondern das sind Worte, die in sich, weil sie von Gott kommen, Kraft haben, Leben zu gestalten. Gottes Wort wird auch als Samen bezeichnet. Das ist ja auch eine Dynamik, die was hervorbringen kann, wenn die guten Wachstumsbedingungen gegeben sind und so weiter. Also ob Zuspruch oder Anspruch, ist die Frage, in dem Fall ja Anspruch. Wenn wir damit bewusst leben, wenn wir darüber nachdenken und wenn wir das in Beziehung bringen zu den Menschen, mit denen wir unterwegs sind, zum Beispiel in der Gemeinde, ist das etwas, was wächst? Was ist da geworden? Und es geht jetzt nicht um Abrechnung, unerfüllte Erwartungen, sondern ich denke, selbstkritisch. Es geht um kein Urteil, sondern ein Stück darum, welchen Blick Jesus auf das hat. Weil er möchte eigentlich, und das ist ganz wesentlich ein Anliegen von ihm, dass da was wächst. Dazu hat er das gesagt und dazu hat er das Potenzial, das habe ich schon gesagt. Dazu gibt er uns seinen Geist, dazu schafft er neues Leben zunehmend in uns, damit wir anders leben können. Und ich habe das ja schon erzählt, ich gehöre zu den Menschen, die es ohne Christus, ohne Beziehung zu ihm nicht geschafft haben, Beziehungen zu leben, die nicht nur vom Egoismus gekennzeichnet waren. Ich habe Egoismus leben können und anders habe ich nicht hingekriegt. Das hat sich erst geändert, als Gott die Möglichkeit bekommen hat, mein Leben umzugestalten. Damit wir nicht so gleich über uns nachdenken, ist es immer schön, erstmal über die anderen nachzudenken. Die Gemeinschaft der Christen in Rom, an die richtet sich dieses Schreiben, das der Paulus geschrieben hat, die steckten in einer echten Beziehungskrise. Die Situation zwischen den Juden, Christen, also den ehemaligen Juden, die Christen geworden waren, und den sogenannten Heiden, Christen, also solche Leute, die keine Juden vorher waren, sondern vielleicht einen Kaiserkult nachhingen oder griechische Götter anbeteten oder irgendwelche animistischen Religionen angehörten, die wurden Heiden genannt zu der damaligen Zeit. Aber es geht um ehemalige Juden, die jetzt Christen sind, und um ehemalige Heiden, die jetzt Christen sind. Die Situation zwischen den beiden Gruppen, die einen ganz unterschiedlichen Hintergrund hat, und das ist oft ein Konfliktfeld, war verfahren. Die Israeliten, das waren die oder sind die Judenchristen, stießen sich am vermeintlich laxen Lebenswandel der nicht an der Tora geschulten Gläubigen, die wiederum an der Gesetzlichkeit der Juden Anstoß nahmen. Und wenn wir das uns mal angucken, was da passiert, was da als Konflikt beschrieben wird und wie mit dem Konflikt umgegangen wird, stellen wir was fest. Es sind die klassischen Anzeichen einer Beziehungsstörung. Gegenseitige Anklagen, Unterstellungen, Verallgemeinerungen, Überheblichkeit, Streitigkeit und die feste Überzeugung, dass man selbst Recht hat. Und in dieser Situation, also kein Postkartenwort, sondern Wort in einem ganz klaren Bezug, in dieser Situation ermahnt der Paulus seine Geschwister in Rom und sagt, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Und das finde ich immer wichtig. Das macht uns nämlich Mut für unsere eigene Situation, weil wir manchmal eine Parallele finden können mit dem, was da vielleicht kritisch als Hintergrund da ist, und begreifen können, wenn in die Situation hinein Gottes Wort gesprochen wird, dann ist es Gott, der möchte, dass das anders wird. Und dann ist es Gott, der dafür Sorge trägt, dass die Lebensmöglichkeit für das andere gegeben ist. Ich möchte kurz auf drei einfache Fragen eingehen. Die erste, was sollen wir tun? Das mit dem Annehmen, das sollen wir ja tun, das ist so eine Sache. Wenn wir das so ein bisschen bewusster wahrnehmen, stellen wir fest, mal fällt es uns ganz leicht, mal schwerer. Manche Menschen können wir sehr leicht annehmen, andere nur, wenn sie möglichst weit weg sind. Aus sicherem Abstand tangieren sie uns nicht und auch nicht, was sie tun oder das, was sie lassen. Und dann gibt es jene, über die wir eher etwas annehmen, als dass wir sie selbst annehmen, wie sie sind. Damit halten wir sie uns vom Leib. Wir bewerten aber ständig. Wir bewerten, wie sie reden. Wir bewerten, was sie reden. Wir bewerten, wie sie essen. Wir bewerten, was sie essen. Wir bewerten, wie sie predigen, was für ein Auto sie fahren, wie sie Auto fahren, wie sie sich verhalten, wie sie mit Geld umgehen, wie sie ihre Kinder erziehen. Alles bewerten wir ständig. Und je nachdem, ob wir die Menschen angenommen haben oder ob wir sie nicht angenommen haben, bewerten wir grundsätzlich unterschiedlich. Wenn wir jemand lieben, wenn wir jemand wertschätzen, der kann das Gleiche tun, was der andere tut, was wir dem anderen kritisch sehen, aber wir haben eine ganz große Liebe und Barmherzigkeit für den, den wir angenommen haben. Und für den wir nicht angenommen haben, haben wir das nicht. Sondern wir bewerten dann die gleiche Verhaltensweise ganz anders. Der Reiz, abzulehnen, jemanden, den ich nicht angenommen habe, noch weiter abzulehnen, scheint viel größer zu sein, als der, den anderen anzunehmen. Und ich denke, da spreche ich auch davon, was in uns so vorgeht. Ne? Wir merken eine ganz starke Kraft, die Ablehnung zu zementieren und nicht zu durchbrechen. Wenig vorher schreibt der Apostel Paulus ganz radikal, ihr seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Das schreibt er auch den Römern, Römer 13, Vers 8. Ich will das mal bewusst überspitzt sagen, weil der Paulus hat das sicherlich auch überspitzt gesagt, weil der gesagt hat, ihr seid niemandem etwas schuldig, also gar nichts, außer dass ihr ihn liebt. Dann kann man natürlich sagen, ne, die Liebe hat auch ganz konkrete Ausdrucksformen, ganz konkrete Handlungen. So. Aber ich will das noch bewusst überspitzter sagen, weil das auch ganz wesentlich ist für das Leben und Innenleben auch einer Gemeinde und auch einer Beziehung. Wenn ihr gesagt, ihr seid niemand etwas schuldig außer, Was für ein Gestaltungskonzept haben wir denn dann für das Miteinander der Gemeinde? Und ich will das mal so sagen, es ist nicht hier gesagt, dass es unsere erste Pflicht ist, in die wir als erstes genommen werden, den anderen zum Beispiel die Bibel vorwärts und rückwärts beigebracht zu haben. In Klammern, was ich unheimlich wichtig finde, sollte gar nicht in Frage stellen. Aber ich rede bewusst von dieser überspitzten Aussage, die der Paulus macht. Er sagt, außer, dass ihr euch untereinander liebt. Jetzt gestalten wir Gemeindeleben, jetzt gestalten wir Beziehungsleben und irgendetwas. Was sind die wichtigen Dinge? Und ich denke, es ist ganz entscheidend, wir können, und das ist gut so, mit der Bibel umgehen. Wir tun das, wir gehen mit der Bibel um, wir geben Glaubenskurse, wir haben Bibelstunden, wir haben im persönlichen Gespräch vieles, was wir Menschen vermitteln, damit sie Grundlagen haben und Gott kennen und auch wissen, wie Gott sich Leben vorstellt, Gottes Verheißung, Zuspruch kennen, dass sie eine Perspektive haben von Gottes Gedanken für die Zukunft und so weiter. Das ist alles wichtig. Aber überlegt mal, Wissensvermitteln und Wissen sich aneignen, das gelingt, wenn wir halbwegs intellektuell normal entwickelt sind, in der Regel sehr einfach. Aber Beziehung leben, sich wirklich anzunehmen, den anderen wirklich lieb zu haben, das ist eine Herausforderung. Da merken wir, da scheitern wir ganz schnell dran, oder? Und woran wir scheitern, damit setzen wir uns gar nicht gerne auseinander. Was uns schwerfällt, das schieben wir sehr schnell beiseite. Und deswegen werden hier die Prioritäten neu und richtig gesetzt. Weil was ist das für eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, wo wir alle viel wissen und das Entscheidende, was Gottes Wesen widerspiegelt, nicht gelebt wird. Ihr merkt, ne, das schlüsselt sich auf, warum es so eindeutig darum geht. Und gleichzeitig ist es, will ich als Randbemerkung auch sagen, wir können ohne Gott, klar, wenn er uns den Kopf nicht gegeben hätte, aber wir können ohne Gott alles lernen. Ich kenne eine Menge Leute, die unheimlich gut die Bibel kennen. Ich habe einen Freund, der ist Rechtsanwalt, habe ich übrigens Krehling kennengelernt, Manni, wir alten Krehlinger, der kann wirklich das ganze Alte Testament in- und auswendig. Aber der lebt nicht mit Jesus. Der lebt seinen eigenen Streifen. Das ist nicht geworden. Und an der Herausforderung, den anderen zu lieben, werde ich merken, hey, ich brauche Veränderung. Ich brauche Abhängigkeit. Ich brauche Wirken Gottes an mir selber, in meinem Leben. Sobald ich diese Herausforderung begreife, merke ich, es geht um eine Totaloperation an meinem Herzen und nicht nur um Zunahme von meinem Kopf, von meinem Wissen. Paulus zitiert auch in Römer 13, dann in Vers 9, das Liebesgebot aus dem dritten Buch Mose, eben Kapitel 19. Da heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Als junger Christ bin ich öfter über dieses wie dich selbst gestolpert. Ich wusste doch, die Selbstliebe ist in christlichen Kreisen verpönt. Wir sollen uns doch hingeben und selbstlos werden. Was hat denn das miteinander zu tun, mich selbst lieben? Und Nächstenliebe. Der jüdische Theologe und Philosoph Martin Buber hat die hebräische Bibel eingedeutscht und er hat dieses Gebot folgendermaßen übersetzt. Und das ist nicht falsch, das ist auch richtig, das andere ist uns nur vertraut in den Ohren. Der hat es übersetzt, dieses du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, hat er übersetzt mit liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Finde ich schön. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir sofort gefallen und gleichzeitig extrem gestört. Zugeben, dass der andere wie ich ist. Wie ich bin. So. Oh, ist das kompliziert. Das ist natürlich schwer, aber vom Grundsatz her ist es ja doch richtig, ne? Prinzipiell kann ich dem Satz zustimmen. Ja, mein Nächster ist ebenso wie ich, Ebenbild Gottes. Und mein Nächster ist ebenso wie ich, ein Sünder. Ein unvollkommener Mensch, der schuldig wird, der Fehler macht. Und für Menschen, die zu Christus gehören, kann man noch drittens sagen, wenn der andere noch zu Christus auch gehört, ist ganz konkret auch ein Kind Gottes. Aber mindestens Geschöpf Gottes und mindestens jemand, zu dessen Leben auch Schuld und Versagen gehört. Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Der ist nicht anders als du, der ist wie du. Und wir merken sofort, da kommt etwas ins Blickfeld. Wenn ich mich darin nicht annehmen kann, in dem, wie ich bin, kann ich den, der so ist wie ich, auch nicht annehmen, ne? Der Satz sagt in der Tiefe etwas über mich aus. Man könnte ihn so formulieren: Liebe deinen Nächsten, denn er ist dir ähnlicher, als du denkst. Liebe deinen Nächsten, denn er ist dir ähnlicher, als du denkst und es dir wünscht. Und wenn du deinen Nächsten nicht annehmen kannst, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du dich selbst nicht annehmen kannst. Wir kennen das ja so mit der Annahme, ne? Das ist ja manchmal mehr so in dem Banalen, dass wir uns nicht bejahen können, sei es Figur, sei es Frisur, also Teile von uns, sei es unsere Geschichte, unsere Lebensgeschichte. Ganz verschiedene Dinge gibt es da, die wir vielleicht nicht annehmen können. Wir wissen, dass eine Herausforderung ist, unseres Erwachsenwerdens mit den biografischen Grundsätzen, die zu unserem Leben gehören und mit den Bedingungen, die unsere Existenz ausmachen, da gehört zu auch Äußerlichkeiten, sich mit auseinanderzusetzen, da eine Stellungnahme zu finden, damit klarzukommen. Und wir wissen, dass das manchen Menschen ganz schön schwer ist. Der hat es nicht leicht, ne? Der hat, so sage ich mal, das Gewächshaus, in dem er gewesen ist, hatte keine Scheiben. Das wurde nicht gehegt und gepflegt, ne? Und was ist da gewachsen? Und er kann sein Leben lang immer sagen, ich habe ganz bescheidene Bedingungen gehabt. Wie soll ich zufrieden sein? Wie soll ich zu meinem Leben Ja sagen? Und dann kann ich sagen, manche Menschen haben überhaupt keine Möglichkeit, ihr Leben zu gestalten. Sie leben in irgendeinem System, sie leben unter irgendwelchen Bedingungen, sie haben keine Möglichkeit, ihr Leben zu gestalten, sondern sie sind ganz ausgeliefert den Bedingungen. Ne, wir merken, es ist ganz unterschiedlich gesetzt. Und es ist eine ganz wichtige Frage, wie gehe ich damit um, mit dieser Geschichte? Ein Eheseelsorger, sagt euch wahrscheinlich nichts, der heißt Möller, also auch nicht so ein individueller und exklusiver Name, der hat gesagt, wir werten den anderen ab, wenn wir uns selbst minderwertig fühlen. Es ist manchmal gar nicht so einfach, die anzunehmen, hat er dann weiter gesagt, die stärker sind als wir selbst, in Klammern, oder so scheinen. Nicht selten halte ich mich in deren Gegenwart, die stärker sind oder stärker erscheinen, für minderwertig. Weil ich das oft unbewusst nicht wahrhaben will, fange ich an, intensiv nach den Fehlern und Schwächen der anderen zu suchen. Ich setze mich nicht mit meinen auseinander, meinen Fehlern und Schwächen. Das wird mich nämlich barmherzig machen. Das wird mich nämlich fähig machen, einen Mensch, der so ist wie ich, den auch anzunehmen. Wenn ich dieses Ich begriffen hätte, wenn ich meine Wirklichkeit kennen würde, wenn ich das begriffen hätte, was das ist, Sünder sein, Geliebter sein, dann wäre das ein Stück anders. So machen wir das oft, um die Sache irgendwo klar zu kriegen, mit diesem vermeintlichen Gefälle zwischen dem anderen und mir selber, dass ich nach seinen Fehlern und Schwächen suche, um mir zu beweisen, dass er doch nicht so stark ist, wie es scheint. Indem ich ihn abwerte, kann ich mich aufwerten, mich in einem besseren Licht darstellen und zurechtrücken. Das passiert ganz oft in Beziehungen. Das ist so eine Strategie, die liegt uns sehr nah. Aber das Problem ist, das stört sofort und immer meine Fähigkeit zur Annahme des anderen. Und wir merken das, also wenn man mal ein bisschen bewusst über sich selbst nachdenkt, mit welchen Leuten komme ich klar, mit welchen Leuten komme ich nicht klar, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme am besten mit allen Leuten klar, wo ich weiß, ich bin stärker als sie. Wo ich weiß, mit dem werde ich fertig, locker fertig. Vom Kopf her, vielleicht in der Auseinandersetzung, komme ich am besten klar. Aber das Klarkommen ist nicht das Maß dessen, was Gott meint. Gott spricht von Annehmen. Annehmen. Ein weiterer Satz von diesem Möller aus seelsorgerlicher Praxis, etwas, was wir auch bei Paulus finden. Die Kritik am anderen, sagt der Möller, entlastet uns von den Seiten, die wir an uns verachten. Auch das ist keine Annahme von sich selber im Sinne Gottes, sondern es ist ein Irrweg. Wir entlasten uns zwar nur vordergründig, wirklich was Heilendes und eine gute Basis für Beziehung funktioniert nicht.
Man kann es kaum glauben, Verachtung ist im Römerbrief ein wichtiges Thema. Die koscheren Reinheitsgesetze befolgenden Juden verachteten, so steht es da bei Paulus, verachteten die Heidenchristen in der gleichen Gemeinde. Also die ganz unbelastet, unbefangen auch Fleisch von Tieren gegessen haben, die nach heidnischen Opferriten geschlachtet wurden. Und was macht der Paulus in der Situation? Er bremst erstens die Gesetzestreuen. Er sagt im Namen Gottes, es ist nicht ihre Aufgabe, über andere zu richten und diese in unnötige Skrupel zu stürzen, während sie sich besser wähnen. Nur einer kann richten und nur einer wird richten, Gott selbst. Und zweitens sagt der Paulus, die Heidenchristen, die sich mehr Freiheiten herausnehmen, ermahnt er ebenso. Es ist besser, sagte denen, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran sich dein Bruder stößt. Nichts tun, was den Streit noch füttert, was die Fronten noch verhärtet. Das passt nämlich nicht zur Liebe. Das passt nicht zur Liebe. Es geht nämlich nicht um Recht haben, sondern es geht um sich annehmen. Es geht um diese Position zu verlassen, die ich vielleicht eingenommen habe, dass ich mich für was Besseres fühle, die sich besser wähnen als die anderen. Nächstenliebe heißt in diesem Zusammenhang, dass ich meinen Bruder und meine Schwester durch mein Verhalten nicht unnötig in Druck und Enge bringe oder für die andere Seite ihn zum Anstoß werde. Und ich finde das stark, ne, was da an Konfliktlösungsstrategie angeboten wird. Wer ist stärker? Der die besseren Argumente hat? Wer ist geistlicher? Wer lebt konsequenter die Wesensart Jesu aus? Wer die Mehrheit hat? Wer die besseren Argumente hat? Nee. Wer den Streit deeskaliert, indem er guckt, wie wichtig und unwichtig ist das, um was es geht, und seine eigene Positionierung in Frage stellt. Wenn ich mich selbst frage, ob es etwas an mir gibt, das ich nicht leiden kann, das ich verachte, kann ich mir auf die Spur kommen. Denn wenn jemand genau das tut, was ich an mir ablehne, reagiere ich oft auf den anderen mit Verachtung. Und ich ermögliche mir dadurch, vor meiner eigenen Wahrheit und der eigenen Selbstverachtung zu fliehen. Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du, ist für uns deshalb eine Herausforderung. Weil es hier mehr um mich geht, wie ich drauf bin, als um den anderen. Der andere ist nur Auslöser oder nur Symptom für mein Unbehagen, nicht die Ursache dafür. Und das kriegen wir manchmal nicht unterschieden. Wir machen den anderen, der nur der Auslöser ist, nicht die Ursache, der kriegt eine Pauschalkeule ab von uns. Der ist dann alles auf einmal. Es geht gleichnishaft gesprochen, so wie Jesus gesprochen hat, zum Beispiel Matthäus 7, Vers 3, darum nicht den Splitter beim anderen zu suchen, sondern den Balken im eigenen Auge zu sehen. Da hat Jesus auch die Proportion richtig gestellt. Womit beschäftigen wir uns? Und ich denke, der Balken ist die größere Herausforderung. Dem sollten wir nachgehen, was Jesus da sagt. Das Zweite, das ist jetzt kürzer, und das Dritte auch. Wie sollen wir das tun? Was? Das Annehmen. Wo Menschen miteinander arbeiten, glauben oder leben, entwickelt sich immer wieder, früher oder später, auch ein Reizklima. Ich spreche jetzt nicht von erotischen Reizen, ne? So, Reiz. So. Das ist völlig natürlich, dass das entsteht. Müssen wir aber auch was zu sagen in eine bestimmte Blickrichtung. Viele fromme Christen verstehen das allerdings aus dem Gedanken, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Es ist natürlich, dass Konflikte entstehen. Wir sind ganz unterschiedlich. Es ist natürlich, dass Konflikte entstehen. Wir sind unvollkommen. Wir sind nicht Gott. Wir sind noch nicht verwirklicht in der Wesensart Jesu. Das ist ein Werden, ein Wachsen, ein Entwickeln. Es ist natürlich, dass Konflikte entstehen. Aber wenn dann unsere Art ist, es kann nicht sein, was nicht sein darf, dann fangen wir oft an zu heucheln. Sonntags morgens funktioniert das. Wir gucken uns alle lieb an, Wir nehmen uns bei der Begrüßung in den Arm. Wir sagen ganz nett, oh, schön, dich zu sehen. Aber ist das wirklich so, dass ich den anderen angenommen habe? Dass ich frei bin in meiner Einstellung, Haltung zu ihm, frei bin von Verachtung, von Überheblichkeit, von Abwerten? Dass ich raus bin aus diesen Mechanismen, wo ich mich selbst hochbagger und den anderen tief eingrabe? Das ist unaufrichtig. Veränderung gibt es, wenn wir sagen, so ist das jetzt. Das ist die Wirklichkeit. Das ist die Wirklichkeit meiner Beziehung zu dem oder der oder sowas. Das ist die Wirklichkeit. Als Ausgangspunkt dafür, dass was verändert wird. Paulus gibt im Römerbrief ein paar Hinweise, wie Christus seine Liebe und Annahme zu uns zum Ausdruck gebracht hat. Und ich will mal zusammenfassend das formulieren. Das ist wie so ein Kreuz mit vier Polen. Wie sieht die Liebe und Annahme aus, die Jesus zu uns zum Ausdruck gebracht hat? Erstens, sie ist freiwillig, seine Annahme. Mit aber einer ganz klaren Entschiedenheit. Da ist eine Entscheidung Grundlage hinter. Hinter der Tatsache, dass er uns angenommen hat. Eine Entscheidung. Das zweite, vorleistungsfrei. Nennt man Gnade, ne? Vorleistungsfrei. Wenn wir überlegen, merken wir, bei uns läuft das oft anders. Wir haben nicht die Emotionen zu dem anderen hin und dann vergessen wir, dass wir mit Entscheidungen eine ganze Menge Dinge in Bewegung bringen können, die von Gott her uns geschenkt werden können. Und das zweite ist vorleistungsfrei Gnade. Das ist nicht erst, wenn der andere das gemacht hat und so ist und dann. Und die Annahme und Liebe Jesu ist verlässlich, treu bis zum Tod. Und die Annahme ist lebensspendend. Da wachsen Früchte der Gnade. In der Annahme, die Jesus schenkt, es wachsen Früchte. Wesensmäßig passiert was bei uns. Da, wo wir Annahme erleben, da, wo jemand ist, der Ja zu uns sagt, bei aller Veränderungsbedürftigkeit, da haben wir überhaupt erstmal den Raum, damit Veränderungen passiert. Jesus Christus hat sich uns freiwillig geschenkt und sein Leben für uns gelassen. Und Paulus schreibt, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden. Dazu. In dem konkreten Fall heißt es dann noch, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Römer 12, Vers 9. Freiwillig heißt auf freiem Willen, entschieden. Die Zeit, in der wir leben, wenn wir das ein bisschen reflektieren, wird von dem Gedanken beherrscht, dass den Reizen, die uns begegnen, möglichst immer eine unmittelbare Reaktion folgen muss. Wenn ich also kein Gefühl der Annahme, Zuneigung oder Liebe empfinde, weil der andere begegnet mir mit seiner Art, so als ein gewisser Reiz ja auch, und ich empfinde dann nicht sofort etwas in mir, dann kann ich den oder die auch nicht annehmen. Ganz viele Menschen, auch Menschen, die von Gott her sich beschenken lassen können als die, die bedürftig sind, ganz viele Menschen geben sich damit ab, mit dem Zustand einer Beziehung, die auf so einem Niveau ist. Ich kann ihn nicht annehmen, der ist mir nicht sympathisch. Schaffe ich eine Verhaltensweise, einen Umgang mit dem anderen, der mir den Konflikt erspart. Den Konflikt mit mir selber auch erspart. Wo ich mal hingucken müsste in die Wirklichkeit meines Herzens. Wenn ich jemanden nicht leiden kann, dann kann und muss ich ihn auch nicht annehmen. Der jüdische Logotherapeut Viktor Frankl, der hat für sich formuliert, dass er sich Gott verdankt mit seiner Existenz. Der hat die Todeslager von Auschwitz und Dachau überlebt. Und er soll gesagt haben, dass zwischen Reiz, der uns begegnet, und der Reaktion darauf ein Raum liegt. Haben wir da einen Raum? Überlegt mal so Situationen, wo euch einer mit seinem Verhalten nervt oder provoziert. Wie groß ist der Raum zwischen dem Reiz, euch zu ärgern, wütend zu sein, und der Reaktion? Wenn da gar kein Raum ist, kann das durchaus natürlich die Situation meines Wesens beschreiben, ne? So, ich kenne Leute, die sind von 0 auf 150 in einer Zeit, die man nicht messen kann. Ich nenne jetzt keine Namen. So. Und ich war auch so. Puff, knallt gleich raus. Irgendwas stört mich, irgendwas ärgert mich, irgendwas provoziert mich, irgendwas nervt mich. Und es gibt gleich eine Reaktion. Reizreaktion. Und was passiert jetzt, wenn ich in der Schule Gottes bin? Was passiert jetzt? Das Erste, was Gott mich lehrt, ist, seh zu, dass ein Raum entsteht zwischen Reiz und Reaktion. Das kann ganz praktisch sein, ne? Bevor du explodierst, renn schnell aus dem Zimmer. Im Nebenzimmer werd ruhig und denk erstmal nach. Das wäre dann so ein normaler Anstoß zu dieser Geschichte. Ich will das jetzt nicht so banalisieren, aber das ist ganz entscheidend. Der Mann hat Auschwitz erlebt, der hat Dachau erlebt, der hat das überlebt, beides. Der kannte Reize, die wir vielleicht gar nicht kennen oder wenige unter uns. Todesangst, Hunger, unheimliche Entwürdigung, die einen unendlich verletzen und unendlich wütend machen kann. Und noch niemals die Möglichkeit zur Reaktion. Und der hat für sich gesagt, ganz wichtig ist, dass es einen Raum gibt zwischen diesen beiden Dingen, Reiz und Reaktion. Ich denke, bei manchen, wo der Kopf jetzt mit dabei ist und das Herz mit dabei ist, den fallen viele, viele Umstände ein, wo es genau darum geht, ne? Wo er sich kennt, wo er weiß, wie er auf gewisse Reize reagiert. Und wo er merkt, hey, hätte ich ein bisschen mir Zeit genommen, darüber nachzudenken, hätte meine Reaktion anders ausgesehen. Wichtig ist, in diesem Raum, der dazwischen ist, das ist meine Verantwortung. Da liegt meine Verantwortung. Ansonsten würde ich nämlich sagen, hey, du alter, triebgesteuerter Typ, hey, du alter, was weiß ich, aggressiver und so weiter und so fort. Ganz klar, du knallst immer sofort raus, was dich reizt, was dich provoziert, was dir begegnet. Ist das so? Bin ich dem ausgeliefert? Ist das so, dass auch, wenn ich zu Christus gehöre, dass mein Schicksal ist, meine Bestimmung ist, weiter so zu bleiben? So ein Kandidat für den nächsten Bürgerkrieg? In diesem Raum liegt die Verantwortung. Wir können nämlich wählen. Wir sind unseren Reizen nicht ausgeliefert. Wie unangenehm die Umstände auch sind. Und der Viktor Frankl hatte, und das ist eine Untertreibung, ne, unangenehme Umstände. Es gibt zwischen beiden Momenten, Reiz und Reaktion, einen Zeitraum, den müssen wir erweitern, um alternative Reaktionsmöglichkeiten zu ermöglichen. Und wer sich diese Wahlmöglichkeit nicht zugesteht, wenn ich sage, das muss passieren, der beraubt sich selbst der Freiheit und der Möglichkeit, aus seinem Ist-Zustand herauszukommen, durch Gottes Wirken herauszuwachsen. Und jetzt sage ich wieder was Einseitiges, was auch eine Erfahrung ist, was im Wort Gottes ganz klar geschrieben steht, auch was wir auch gerade schon gesagt haben, nochmal neu, Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Verliebtsein ist ein Gefühl und ist auch okay, dass jemand mich sehr anspricht, dass er meine Emotionen anrührt, dass ich von mir aus Schmetterlinge im Bauch habe, wie ich das nennen will, das ist okay. Aber dass etwas in der Qualität bleibt und in der Qualität wächst, die man Liebe nennen kann, das braucht eine Entscheidung. Wir entscheiden uns dazu, auch in Konfliktsituationen, daran zu arbeiten. Das ist der Raum, den wir nehmen, daran zu arbeiten. Wir entscheiden uns dazu, aufeinander zuzugehen, darüber zu sprechen. Wir entscheiden uns dazu, rauszutreten aus dieser Reaktion, die wir vielleicht vorher immer hatten, wenn so ein unangenehmer Reiz uns begegnet. Wir entscheiden uns dazu. Ich bin kein Automat der Sünde mehr. Dafür ist Christus gekommen, um das zu durchbrechen. Es ist ein Lernprozess, es ist ein Weg, es kann ein langer Weg sein. Aber das ist zu durchbrechen und da spielt dieser Raum, der Zwischenraum, eine ganz wesentliche Rolle. Ich will das gleich frommer formulieren, dass auch jeder, der ein Stück mit anderen Gedanken sowas besser erfassen kann, das nachvollziehen kann. Also nochmal, Liebe ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung. Jede Entscheidung bedeutet, dass ich Verantwortung für meine Gefühle und meine Gedanken übernehme. Ich muss mich nicht nur entscheiden, ich darf es und ich darf mich dadurch verändern lassen. Und dieser Raum, der kann Gebet sein. Ich gehe einfach zu Gott mit meinem Problem. Ich gehe zu Gott mit dem, was mir gerade begegnet, mit diesem Reiz, mit diesem Ärger, der aufkommt, bevor ich den auslebe. Ich gehe zu Gott. Und wenn ich das ehrlich und aufrichtig mache, dann schenkt mir Gott einen Blick in seine Art, mit den Dingen umzugehen. Dann spricht er zu mir darüber, liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Dann zeigt er mir, wie ich angenommen bin und dass ich auf der gleichen Ebene stehe wie der andere. Das ist Gebet, das kann Gespräch sein, Seelsorge. Das sind die Räume, die ich aufsuchen kann, wo geschehen kann, was Paulus an die Römer schreibt. Verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das hat mit Denken zu tun. Nous ist das Denken, ist der Verstand, ist die innere Einstellung, ist die Gesinnung. Verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Wir merken, da muss was durchbrochen werden. Raum schaffen zwischen Reiz und Reaktion. Ich will nicht leugnen, dass es schwer sein kann, eine solche Entscheidung zu treffen, aber wir scheitern am ehesten an unserem Unwillen, uns zu verändern. Wir scheitern am ehesten an unserem Unwillen, uns zu verändern. Wir bleiben unheimlich lange bei Konfliktsituationen auf der Ebene, der andere muss sich verändern, bevor wir mit uns auseinandersetzen. Wir können aber immer wählen. Das ist ein Privileg, das uns Christus ermöglicht hat. Unabhängig davon, wie es uns gerade geht. Manchmal klappt es nicht beim ersten Mal, manchmal auch nicht beim zweiten Mal. Es ist eine Frage, wie eingeschliffen manche Verhaltensweise ist. Aber Jesus gibt nicht auf. Er gibt mich nie auf. Und irgendwann unterstützt, weil mich das so nervt, meine Reaktionsweise, gehe ich endlich anders damit um. Christus nimmt uns vorurteilsfrei an. Paulus schreibt im dritten Kapitel, wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Also Vorleistung Gottes. Wir können uns füreinander entscheiden und ich kann mich entscheiden, eine Versöhnung anzustreben und den Nächsten lieben zu wollen. Wir können und sollen die Mühe dafür nicht scheuen. Gelingende Beziehung ist immer mit Arbeit verbunden, aber am Ende ist es Gnade. Und oft sind bei Menschen die Wunden so tief, dass sie das merken, dass sie das einfach nicht selber überbrücken können. Aber wenn wir unsere Wunden in die Wunde Jesu Christi legen, werden wir ganz heil, Stück für Stück. Und dann heißt es noch, das haben wir auch schon gesagt, Christus nimmt uns an für alle Zeit. Nicht nur in so einem Zeitfenster eines besonders glücklichen, einsichtigen Lebensabschnittes, den ich habe. Da ist einer, der mich annimmt für alle Zeit. Bei allem Veränderungsbedarf, bei allem, was vielleicht mal querläuft in meinem Wesen, in meinem Leben, in Umständen. Für alle Zeit. Seine Treue gilt trotz der Abwege, auf denen wir herumirren. Wie kann man treue Zuwendung zum Ausdruck bringen? Muss ich auch wieder selbstkritisch sagen. Jüdisches Sprichwort sagt, Gott gab den Menschen zwei Ohren, aber nur einen Mund, damit sie mehr zuhören als reden. Klappt bei mir nicht immer so, wie es Gott gedacht hat. Wir sind stark im Reden, stark den anderen in Grund und Boden zu reden und wir sind stark im Reden übereinander. Das Miteinanderreden fällt schwerer, weil es die Möglichkeit, Unrecht haben zu können, in sich trägt. Ich könnte Unrecht haben, meine Haltung revidieren müssen oder einsehen, dass das, was ich mir fein säuberlich zurechtgelegt habe, nicht stimmt. Oft meinen wir, alles über einen anderen Menschen, vielleicht sogar einen langjährigen Weggefährten zu wissen. Wir haben jeden fein säuberlich in Schubladen einsortiert. Und das kann manchmal unheimlich lange zurückliegen, dass ich jemand wegen irgendeiner Verhaltensweise in eine Schublade gepackt habe. Sofort. Und da liegt er noch immer. Und was passiert im Alltag? Immer, wenn es irgendwie um den anderen geht, in irgendeiner Weise springt direkt diese Schublade auf. Und wenn ich reingucke, was begegnet mir? Die alte, vielleicht falsche oder sogar richtige Verurteilung, Vorurteil oder Beurteilung. Müssen wir uns manchmal überlegen, was trage ich immer wieder, wenn es um diesen Menschen geht, was trage ich immer wieder vor mir selbst, in mir selbst, über diesen Menschen? Ist das ein uraltes Urteil? Ist das ein Vorurteil? Ist das eine Wahrheit von gestern? Was ist das? Wäre es nicht ein Zeichen der Treue und Verbundenheit, wenn ich die Haltung annehme, in Wirklichkeit kenne ich dich nicht, denn du bist genauso vielschichtig, veränderbar, veränderungsbedürftig, aber auch verändert wie ich und ich entlasse dich aus meinen Vorstellungen, weil ich ein wirkliches Interesse an dir habe und ich möchte dich kennenlernen. Das denken wir, wie soll ich jemanden, den ich schon so lange mit dem irgendwo zusammen bin, wieso sollte ich ihn noch kennenlernen? Kenne ich doch. Ich denke, das stimmt nicht. Wenn ich das so denke, nämlich so falsch, dann achte ich die Einzigartigkeit, das Gewordensein seiner Person nicht. Und ich erlaube meinem Gegenüber, nicht wirklich der zu sein, der er ist. Christus nimmt uns an, freiwillig, vorleistungsfrei und treu. Und seine Annahme spendet Leben und Frucht. Das ist der springende Punkt, wenn es um die letzte Frage geht, wozu einander annehmen? Wozu? Wenn die anderen Strategien doch auch helfen, man geht sich aus dem Weg. Man begegnet sich nur ganz, ganz vordergründig, oberflächlich. Wir sollen einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat, zum Lobe Gottes. Dort, wo Christus mit seiner Gnade und seiner Gerechtigkeit in unser Leben, in unsere Beziehung, in unser Bedrängnis kommt, reifen die Früchte der Gnade. Der Paulus schreibt, wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und der bekommt immer dann Raum, wenn ich Raum schaffe. Der Geist Gottes. Und die Liebe, die bekommt immer dann Raum, wenn ich Raum schaffe. Wenn es gelingt, mit Gottes Hilfe diese Reizreaktionssituation zu durchbrechen. Und Praxis ist so, der Nächste, der uns in Bedrängnis führt, der ist eigentlich dazu da, dass wir an ihm wachsen und reifen. Oder? Ganz fromme Christen haben das früher so gesagt, der andere ist der Diamant für mich, an dem werde ich geschliffen. Ne? Hart schleifen, wenn das so richtig an die Substanz geht. Reifen, wachsen, das heißt, dass wir noch freier von uns selbst werden. Und dann geschieht das, was Johannes der Täufer von sich selbst sagt oder über sich selbst sagt, er, Jesus muss wachsen, ich muss abnehmen. Mein Ich darf weniger werden, damit Christus und seine Liebe immer mehr Raum in meinem Leben gewinnen. Das befähigt uns zur Hingabe, zur Selbstlosigkeit und befreit uns, Gott mehr zu loben. Kurz zusammengefasst, die Zentrifugalkraft unserer Unterschiedlichkeit treibt uns voneinander weg. Die Mitte aber, an die wir uns halten und die uns hält, ist Jesus Christus. Bleiben wir in ihm, tragen wir dazu bei, dass der Leib Christi nicht noch weiter auseinandergerissen wird. Und das ist gemeinschaftlich gelebtes Lob Gottes. Ein Lob mit Zukunftshorizont, auf dem sich unsere ganze Hoffnung richtet. Dass wir einst alle vor dem Thron Gottes stehen und Gott anbeten. Amen.